Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Einladung zu diesem Vortrag und ich freue mich, Köln, Ihnen das mittelalterliche Köln unter einem Gesichtspunkt vorzustellen, der weniger bekannt ist, nämlich dem der Wissenschaften. Köln unter dem Gesichtspunkt der Architektur und der Kunst, das ist in Bezug auf die mittelalterliche Entwicklung viel bekannter. Aber nicht Köln als Metropole der Wissenschaft, obwohl hier der Beginn einer Entwicklung dieser Stadt liegt, die heute Köln zusammen mit Aachen und Bonn zum Zentrum einer der größten Wissenschafts- und Forschungsregionen der Welt macht. Um den Anfang der Entwicklung von Wissenschaft und Forschung zu begreifen, müssen wir einen kurzen Blick zu Beginn auf Köln im Mittelalter werfen und dann uns etwas näher beschäftigen mit der Entwicklung der Wissenschaften im lateinischen Westen des Mittelalters. Auf diesem Hintergrund können wir uns dann Aufklärung verschaffen über das wissenschaftliche Leben in Köln im 11., 12. Jahrhundert und dann auf den großen Umbruch hinschauen, den Umbruch in der wissenschaftlichen Entwicklung im 13. Jahrhundert, in dem, wie schon vorweg erwähnt, die Generalstudien entstehen und an die sich dann 1388 die Universität anschließt. Und ich möchte dabei auf einige Gestalten in dieser Entwicklung fokussieren: Albertus Magnus, Thomas von Aquin, Johannes Duns Scotus und Meister Eckhart. Durch die günstige Lage im Schnittpunkt der Verkehrswege entwickelt sich das in römischer Zeit gegründete Köln im Mittelalter zur größten Stadt in Deutschland. Die Rheinmauer des 13. Jahrhunderts umfasst 400 Hektar. Dazu gehören die großen Märkte und die Hafenanlagen, wo die Güter umgeschlagen werden. Und daraus wird schon deutlich, Köln ist zu dieser Zeit ein bedeutender Handelsplatz. Um 1164 werden die Gebeine der heiligen drei Könige nach Köln übertragen und damit wird Köln zu einem großen Pilgerzentrum. Köln ist aber auch durch die kirchlichen Zentren geprägt. Von alters her gibt es 7 Männerstifte sowie etliche Damenstifte und Ende des 12. Jahrhunderts kommen dann weitere Orden hinzu, vor allen Dingen die 4 Bettelorden. Politisch dominant ist in Köln seit Bruno I., dem Erzbischof und Reichskanzler, Bruder des Kaisers Otto I., einer der gebildetsten Männer seiner Zeit. Seit dieser Zeit ist in Köln dominant die Gestalt des Erzbischofs. Doch führen die Autonomiebestrebungen der Bürger schon früh zur Ausbildung einer selbstbewussten Bürgerschaft, die dann zur Gründung entsprechender Institutionen führt: Rat, Bürgermeister, Sprengel, Gaffeln und Zünfte. Also, kurz zusammengefasst, auf der Höhe des Mittelalters ist Köln eine große blühende Handelsstadt, ein viele Menschen anziehendes Pilgerzentrum und eine kirchlich verankerte, stark republikanisch geprägte Bürgerschaft. Aber Köln ist auch eine Stadt der Bildung und Köln wird in zunehmendem Maße zu einer der europäischen Metropolen der Wissenschaft im Mittelalter. Dazu müssen wir einen kurzen Blick auf die Entwicklung des Bildungswesens und der Wissenschaft im lateinischen Westen werfen. Und diese Entwicklung hat zentral zu tun mit Karl dem Großen, denn der Frankenkönig erobert nicht nur ein großes Herrschaftsgebiet, er versteht seine Herrschaft in der Tradition des Römischen Reichs. Und wie Sie alle wissen, lässt er sich im Jahr 800 zum Kaiser krönen. Und für seine Politik greift er auf ein Konzept zurück, in dem die Bildung eine zentrale Rolle spielt. Und dieses Konzept arbeitet für ihn der Mönch Alcuin aus. Als Kaiser, so Alcuins Konzept, ist Karl nicht nur für das irdische, sondern auch für das ewige Heil seiner Untertanen verantwortlich. Und der zu diesem Heil führende christliche Glaube erfordert ein Verständnis der geoffenbarten Schriften. Zumindest die Vermittler des Glaubens, aber auch die Verwaltungsbeamten des Reiches müssen lesen, schreiben, Texte auslegen können. Und deshalb veranlasst Karl die Gründung von Hof-, Kathedral- und Klosterschulen in seinem ganzen Reich. Man spricht auch von der karolingischen Renaissance. Grundlage der in diesen Schulen vermittelte Bildung ist das, was nach den Stürmen der Völkerwanderung vom antiken Bildungsgut erhalten geblieben ist, die sogenannten sieben freien Künste. Das Trivium und das Quadrivium, die drei redenden Künste, Grammatik, Rhetorik, Dialektik, und die vier rechnenden Künste, Musik, Astronomie, Geometrie und Arithmetik. Nur wenig ist von den großen Wissenschaften der Antike bekannt. Von Platon und Aristoteles weiß man nur wenig. Einflussreich ist die neuplatonische Philosophie. Und so entsteht schon früh ein Programm, das der Forderung des Augustinus folgt, nämlich Einsicht in den Glauben zu gewinnen. Und das führt zu einem umfassenden Wissenwollen. Und das Ziel ist eine Enzyklopädie des Wissens auf der Basis der sieben freien Künste und überwölbt von der auf die Bibel sich stützenden Theologie. Im 12. Jahrhundert führt dieses Wissenwollen um des Glaubens willen zu einem Wissenwollen um des Wissens willen. Der neue Wille zur Rationalität führt zu einer ersten Renaissance der Wissenschaften, und neben den tradierten Kloster-, Hof- und Kathedralschulen entstehen nun freie Schulen, die sich um berühmte Gelehrte bilden und die durch ein intensives Lehrer-Schüler-Verhältnis geprägt sind und die viele Studierende europaweit anziehen. Und die bedeutendste Gestalt ist Petrus Abelardus, Ihnen vielleicht auch bekannt durch seine Geschichte mit Heloise. Man nennt diesen neuen Beginn im 11. 12. Jahrhundert Scholastik, von Schola, der Schule. Man könnte es auch deutsch wiedergeben als Prozess einer Verwissenschaftlichung aller Theorie. Auch in Köln entsteht im frühen Mittelalter bereits ein lebendiges Bildungswissen, das das Niveau des wirtschaftlichen und des kirchlichen Aufschwungs von Köln erreicht. Es gibt eine Domschule, deren hohes Niveau wir aus dem Katalog der Dombibliothek von 833 kennen. Und wir wissen zum Beispiel, dass zur Domschule 1027 ein berühmter Mathematiker Ragimbold als Domscholaster gehört. Im 12. Jahrhundert kann man geradezu von einer Kölner Schule im kanonischen Recht sprechen. Es gibt Kontakte vor allem nach Frankreich und England. Es gibt aber auch Stiftsschulen in Köln, wie etwa die an St. Gerion. Zu nennen sind dann auch nach der Gründung und der Etablierung der Bettelorden die Schulen dieser Orden, so beispielsweise seit 1221 das Kloster der Dominikaner in Köln. Auf dem Hintergrund dieser Entwicklung kommt es nun im 13. Jahrhundert zu einem gewaltigen Umbruch im Bildungswesen. Und dieser Umbruch im Bildungswesen führt zur Gründung der Universitäten und zur Etablierung eines ganz neuen Netzwerks von Wissenschaften. Der Hintergrund dieser Entwicklung ist der wirtschaftliche Aufschwung und die Entwicklung der Städte. Denn es kommt eine hohe Mobilität in Gang. Nicht nur die Kaufleute reisen hin und her, auch die Pilger und auch die Scholaren, das heißt also die an der Bildung und Wissenschaft interessierten jungen Leute. Und im Zuge dieser neuen europäischen Mobilität Kommt es auf dem Hintergrund dieses neuen Bildungswillens, der sich da im 12. Jahrhundert etabliert, es kommt dazu, dass die verlorenen wissenschaftlichen Werke der Antike wiederentdeckt werden. Nicht nur die Werke Platons, sondern auch die Werke des Aristoteles und vor allem seine Werke, die Physik, die Ethik, die Metaphysik. Um 1230 erregt an der gerade gegründeten Universität ein Gelehrter namens Michael Scotus Aufsehen, weil er gewissermaßen ein ganzes Bündel von Übersetzungen dieser Werke mitbringt. Denn diese zwischenzeitlich verloren gegangenen Werke, verloren im lateinischen Westen, sind in Byzanz, in Syrien und im Osten erhalten geblieben. Sie werden übersetzt und kommen jetzt von Byzanz aus dem arabisch besetzten Andalusien und von Sizilien Schritt für Schritt wieder in den lateinischen Westen. Und der Höhepunkt wird erreicht, als 1230 Michael Scotus in einem Bündel übersetzter Schriften auch den erstmals ins Lateinische übersetzten großen Kommentar zu den aristotelischen Schriften, den Kommentar des Averroes des Ibn Rushd, Leibarzt des Kalifen von Cordoba und eines berühmten Gelehrten. Hier sehen Sie ihn gewissermaßen zu Füßen des heiligen Thomas liegend, Bild für die Auseinandersetzung und gewissermaßen die erfolgreiche Aneignung der durch ihn vermittelten Gelehrsamkeit. Die Kommentare der jüdischen Gelehrten, der islamischen Gelehrten, die bereits zuvor sich mit Aristoteles beschäftigt und ihn weiterentwickelt haben, sie werden nun bekannt und mit ihnen wird die enorme Sprengkraft der aristotelisch-arabischen Wissenschaft für den christlichen Westen deutlich. Denn zum ersten Mal begegnet eine umfassende wissenschaftliche Weltdeutung, die rein säkulare Quellen benutzt, die mit Begriff und Argument arbeitet und in der die Naturwissenschaft eine große Rolle spielt. Und ihr gegenüber steht der christliche Glaube, der sich auf Texte stützt, der mit Bildern und Metaphern arbeitet. Und an der neuen Lehre gibt es auch anstößige Teile. So vertritt zum Beispiel die aristotelische Wissenschaft die Lehre, dass die Welt nicht geschaffen, sondern ewig ist. Es gibt andere Lehren wie die von der Einheit des Intellekts in allen Menschen. Und solche Lehren erregen nun Anstoß und konfrontieren die christlichen Gelehrten mit der Frage, soll man das verbieten oder kann man es links liegen lassen oder muss man sich damit auseinandersetzen? Und in dieser Frage spielt nun Albertus Magnus eine entscheidende Schlüsselrolle. Denn er ist es, der die Auseinandersetzung auf breiter Linie aufnimmt und die Beschäftigung mit der neuen Wissenschaft im lateinischen Westen durchsetzt. Geboren ist er in Lauingen an der Donau und schon als junger Mann geht er an die gerade gegründete Universität nach Padua und dort begegnet er dem frisch gegründeten Dominikanerorden, eine neue Ordensgemeinschaft, Predigerbrüder. Sie fasziniert ihn so, dass er ihr beitritt und diese neue Ordensgemeinschaft passt nun bestens zu der neuen Zeit. Sie hat ihre Niederlassungen nur in den Städten. Sie widmet sich der Predigt. Und sie fordert von allen Mitgliedern des Ordens ein intensives Studium. Jedes Kloster hat einen Lektor, der die anderen im Kloster befindlichen Brüder zu unterrichten hat. Und auch Albert steigt bald zum Lektor auf und übt diese Aufgabe dann an verschiedene Niederlassungen des Ordens aus. Und seine wissenschaftliche Qualifikation führt dazu, dass er 1244, um 1200 ist er geboren, an die neu gegründete Universität von Paris berufen wird. Und damit tritt eine Institution in den Blick, die für den Umbruch der Wissenschaftsentwicklung im 13. Jahrhundert paradigmatisch ist. Es werden neue Institutionen geschafft, die den Namen Studium Universale oder Universitas Magistrorum et Scholarium erhalten. Und die erste dieser Neugründungen ist die in Bologna. Und das Interessante an diesem Studium Generale ist, dass dieses Studium Generale nur einer Disziplin gewidmet ist, nämlich der Rechtswissenschaft. Daher fragt man sich, warum denn diese neue Schule der Rechtswissenschaft Studium Generale genannt wird. Der Grund ist der, man will nicht nur rechtliches Wissen weitergeben, wie es auch die bislang bestehenden Rechtsschulen schon getan haben, sondern man will die Gründe und Prinzipien der rechtlichen Texte und Regeln kennen, um das rechtliche Wissen auf seine Begründung hin überprüfen zu können. Und deshalb betreibt man nicht mehr wie bisher die Bologneser Rechtsschulen das langobardische Regionalrecht, sondern man studiert jetzt ein Recht, das auf Prinzipien beruht und das man in Form des römischen Rechts wiederentdeckt. Und an diesem Recht sind Kaiser und Papst besonders interessiert, denn dieses Recht hat eine universale Anwendbarkeit. Und es ist Friedrich Barbarossa, der ein Privileg für die Bologneser Studenten ausstellt und ihren Schutz fordert, weil sie vom Amor Scientiae, von der Liebe zur Wissenschaft, ergriffen sind, wie es in dem Text heißt. Man nennt dieses neue Recht dann später Kaiserrecht und wir werden sehen, dass das Kaiserrecht an der Kölner Universität dann besonders gepflegt worden ist. In Paris entsteht aus den bereits entstandenen oder aus den bereits bestehenden Schulen um 1200 eine Universitas aus 4 Fakultäten. Die Magister und Scholaren verstehen sich als ein durch Schwur, Conjuratio, durch Schwur vereinigtes Kollegium, das wie die Zünfte die Libertas Docendi beansprucht, das heißt die Freiheit, die Lehre und die Lehrgegenstände so zu wählen und einzurichten, wie es die Mitglieder des Kollegiums für richtig halten. Libertas Docendi, das ist der Ursprung der Freiheit von Wissenschaft und Forschung. Und wer diese Ausbildung durchläuft, erhält die Licentia Ubique Docendi, das heißt die Befähigung, überall, auch an anderen Studia Generalia, an anderen Universitäten zu lehren. Die Pariser Universität gliedert sich in 4 Fakultäten, die Fakultät der 7 freien Künste und die 3 höheren Fakultäten der Theologie, der Medizin und des Rechts. Die Fakultät der Artes ist so etwas wie die Grundausbildung, die alle Theologen und auch Mediziner durchlaufen müssen. Man studiert nach festen Curricula, zweiphasig. Am Ende der ersten Phase steht der Bachelor, am Ende der zweiten Phase dann der Aufstieg zum Magister. Man pflegt nicht nur die Vorlesung, das heißt die Arbeit am Leitfaden eines Textbuches, das vorgelesen und ausgelegt wird, sondern man diskutiert auch Questiones, das heißt Kontroversen zu bestimmten Punkten, und man führt diese Kontroversen auch systematisch aus in Form der Disputatio, von denen bestimmte Disputationes öffentlich abgehalten wurden. Man schreibt Kommentare nicht nur zur Bibel, sondern auch zu den aristotelischen Schriften. Man verfasst Disputationen, schreibt Summen und hält das erworbene Wissen in Traktaten fest. Interessant, dass die gemeinsame Sprache Latein ist, was die Möglichkeit mit sich bringt, dass die neue Wissenschaft international betrieben wird und die Lehrer wie die Studenten in Paris kommen von überall her. Die Studienzentren der Bettelorden, die es um diese Zeit bereits gibt, arbeiten in enger Verbindung mit der Universität und die Bettelorden haben das Recht, aus ihren Reihen Vorschläge zur Besetzung bestimmter Lehrstühle an der Pariser Universität zu machen. Albert wird nun von seinem Orden an die Pariser Universität geschickt, um dort bald einen der Lehrstühle einzunehmen. Er lebt im Zentrum der Predigerbrüder in Paris im Kloster von Saint-Jacques. Nun ist Albert unmittelbar mit den neuen Wissenschaften konfrontiert. Das heißt, er studiert Aristoteles, er setzt sich mit den jüdischen Autoren auseinander, vor allen Dingen mit den islamischen Autoren und mit Averroes. Intensiv diskutiert er die neuen Schriften und nach 3 Jahren Tätigkeit als Magister wird er dann von seinem Orden berufen, um in Köln ein Generalstudium seines Ordens zu gründen. 1248 ist das ein wichtiges Datum. Im gleichen Jahr erfolgt die Grundsteinlegung des neuen gotischen Domes, bei der, wie wir aus den Schriften wissen, Albert bereits dabei war. Generalstudium heißt nicht ein Studium für alle Mitglieder des Predigerordens, sondern für deren Elite, für die, die das Wissen zu vermitteln haben. Und Albert nimmt seine neue Aufgabe so ernst, dass er gleich zu Beginn bereits das Curriculum umstößt und eine Vorlesung hält über die nikomachische Ethik, die 3 Jahre zuvor vollständig ins Lateinische übersetzt worden war und in der ein Lebensentwurf begegnet, der eine Art Konkurrenz zum christlichen Lebenskonzept zu sein scheint. Und diese Vorlesung wird mitgeschrieben von seinem Assistenten, von seinem Baccalaureus. Und dieser Baccalaureus heißt Thomas von Aquin. Thomas bleibt 4 Jahre bei Albert. Er schreibt nicht nur die Vorlesung zur nikomachischen Ethik mit, sondern er macht auch Notizen im Dienst seines Meisters. Und vor wenigen Jahren hat Frau Dr. Maria Burger, eine Mitarbeiterin des Albertus Magnus Instituts in der Kölner Dom- und Diözesanbibliothek, diese Stelle gefunden in einer Handschrift der Übersetzung eines Werks von Pseudo-Dionysius Areopagita. Und hier hat Thomas in seiner unnachahmlich schlechten Handschrift Übersetzungen verglichen und entsprechende Anmerkungen gemacht. Nach den 4, hier sehen Sie ein Stück aus der Mitschrift der nikomachischen Ethik. Auf Vorschlag von Albert wird Thomas dann später ebenfalls als Magister an die Universität von Paris berufen. Alberts Wirksamkeit im Generalstudium der Predigerbrüder in Köln ist äußerst erfolgreich. Das Studium wird von Ordensmitgliedern aus aller Welt besucht. Bald aber zieht Albert die Konsequenz aus der großen Herausforderung, der er in Paris begegnet ist, die Herausforderung durch die aristotelisch-arabische Wissenschaft. Er nimmt nämlich eine Riesenaufgabe in Angriff. In 10 Jahren kommentiert er in 36 Werken alle Werke des Aristoteles, um, wie er im Vorwort zur Physik schreibt, sie den Lateinern einsichtig zu machen. Das heißt, er vermittelt den Aristoteles seinen lateinischen Zeitgenossen, und das scheint erfolgreich zu sein. Dass man ihn den Großen nennt, hängt wohl ganz offensichtlich mit dieser gewaltigen, für den Westen paradigmatischen Leistung zusammen. Albert setzt, hier können Sie auf dieser Folie in der Mitte den aristotelischen Text sehen, daneben den Kommentar des Averroes und drumherum Alberts Kommentierung. Die epochale Leistung von Albert, er setzt ein neues Verständnis von Wissenschaft durch. Er ersetzt die Enzyklopädie des Wissens durch eine Enzyklopädie selbstständiger wissenschaftlicher Disziplinen. In diese Disziplinen ordnet er auch die Theologie als Wissenschaft ein, Wissenschaft unter den anderen Wissenschaften, die sich mit den anderen Wissenschaften auseinanderzusetzen hat. Und er schafft damit die Grundlage für diese Universität des Pariser Typs, also die Universität, die aus mehreren Fakultäten bestehen. Und vor allen Dingen, Albert macht jetzt die Bildung durch Wissenschaft zu einem Bestandteil der lateinischen Kultur. Und das ist eine Tat, die bis heute ihre Wirkung zeitigt, dass wir Bildung durch Wissenschaft als Teil unserer Kultur, unserer westlichen Kultur betrachten, ist ganz wesentlich dieser Weichenstellung durch Albert den Großen zu verdanken. Hier sehen Sie einen Text aus seiner eigenen Hand. Und wie Sie wissen, ist er später für 1,5 Jahre Bischof von Regensburg geworden, was ihn aber dann bald zur Gelehrsamkeit wieder zurückkehren ließ und ist nun in der Krypta von St. Andreas in unserer Stadt begraben. In Köln wurde aber nicht nur ein Generalstudium der Predigerbrüder etabliert, es gab weitere Generalstudien des Ordens, und zwar von allen vier Bettelorden. 1222 siedeln sich die Menoriten im Sionstal bei St. Severin an. 1245 wechseln sie dann nach St. Columba, wo sie heute noch durch die Menoritenkirche vertreten sind. Um 1300 hat das Ordenszentrum der Franziskaner in Köln, wie wir wissen, 300 Mitglieder. Die Karmeliten siedeln sich am Weidmarkt an 1252 und 1290 kommen die Augustiner-Eremiten dazu. Und Sie sehen, und dieses Bild drückt es aus, in der Epoche der Generalstudien wird Köln zu einem Zentrum der Gelehrsamkeit in Europa, zu einer tatsächlichen Metropole der Wissenschaften. Deutlich wird das nicht nur an Albert und seinem Schüler Thomas, sondern auch an Johannes Duns Scotus, der 1307 von seinem Orden von Paris nach Köln geschickt wird. In Paris war er wie Albert ordentlicher Professor, Magister Regens. Nun soll er das Generalstudium in Köln leiten. Allerdings ist ihm das nur für ein Jahr vergönnt, denn 1308 stirbt er, 42-jährig, vermutlich an einer der grassierenden Seuchen. Hier sehen Sie noch einmal eine Darstellung. Auf seinem Grab in der Minoritenkirche ist seine Vita kurz in Erinnerung gerufen: Scotia me genuit, Anglia me docet, Francia me suscepit, Colonia me tenet, Schottland hat mich geboren, England mich gebildet, Frankreich hat mich aufgenommen, Köln bewahrt mich im Grab. Don Scotus wird 1265-66 in Schottland geboren, tritt in den Franziskanerorden ein und absolviert das übliche Studium der Philosophie und Theologie in Oxford und hält dort auch bereits die Sentenzenvorlesung, bevor er dann 1304 nach Paris berufen wird, wo er Magister wird und wie Albert durch seine Lehre großes Aufsehen erregt. Eine Generation nach Albert und Thomas nimmt er die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der aristotelischen Wissenschaft erneut auf, und er tut dies mit noch höherem logisch-argumentativem Aufwand. Man nennt ihn deswegen auch den scharfsinnigen Doktor, den Doktor Subtilis. Und er arbeitet heraus, wie denn die Besonderheiten des christlichen Glaubens auch philosophisch gedacht werden können. Und dazu gehört das Verständnis der Geschichte als einer Heilsgeschichte, die Idee der Freiheit, das Vermögen des Willens und die Wichtigkeit der Individualität, um nur einige Stichworte zu nennen. Die Lehre des Scotus findet in Europa eine enorme Ausbreitung. Im Spätmittelalter ist die sich auf ihn stützende Schule unter allen Schulen die größte, und über die spanische Barockscholastik wirkt er dann bis in die Neuzeit und Moderne hinein. Hier sehen wir ihn noch einmal in seiner Schreibstube und hier unter seinen Ordensgenossen. Hier ist das Grab in der Minoritenkirche. Am Kölner Generalstudium der Predigerbrüder finden wir aber nicht nur Albert und Thomas, sondern bedeutende weitere Gelehrte, unter denen der bekannteste Meister Eckhart ist. 1248 ist am Generalstudium der Dominikaner auch Ulrich von Straßburg, einer der hervorragendsten Schüler Alberts. Und im Anschluss an ihn bildet sich sogar in Köln eine Schule, die sich besonders auf Albert bezieht und die man deshalb den Kölner Albertismus nennt. Er wird vertreten von Dietrich von Freiberg und Berthold von Moosburg, der von 1335 bis 1361 Lektor in Köln ist. Vor allem aber Meister Eckhart wird in Köln bekannt. Er ist seit 1323 in der Stadt und er übt Einfluss nicht nur durch seine lateinisch geschriebenen Werke aus, sondern vor allen Dingen auch durch seine deutschen Predigten, in denen er ein Stück seiner Theologie in die Predigt umsetzt. Und mit diesen Predigten gewinnt er großen Einfluss auf die Bewegung der Mystik. Er hält mehrere Predigten, wie wir aus den Handschriften wissen, an Kölner Frauenklöstern. Doch führt sein Wirken, gerade auch das, was er in den Predigten vertritt, zu einer Anklage wegen Irrlehre, die der Kölner Erzbischof Heinrich von Firneburg gegen ihn erhebt. Der Prozess über diese Anklage wird am Sitz des Papstes geführt, und der Sitz des Papstes ist um diese Zeit Avignon, und der Prozess nimmt eine lange Zeit in Anspruch, und während dieser Zeit stirbt Eckhart 1328. Für das Generalstudium der Dominikaner in Köln sind aber auch zu nennen Namen, die ihnen bekannt sind, wie die großen Mystiker Johannes Tauler und Heinrich Seuse. Welche Blüte der Wissenschaft sich durch die Epoche der Generalstudien ausgebildet hatte, zeigt sich dann 1388, als sich der Kölner Rat dazu entschließt, eine Universität zu gründen und zu diesem Zweck entsprechende päpstliche Privilegien einzuholen. Vorbild für diese Neugründung ist Paris. Es gibt 4 Fakultäten mit einem Rektor an der Spitze, hier Petrus Klapis. Köln zieht Vorteile aus der Lage in Paris, denn in Paris ist durch das eingetretene Papstschisma das Lager der Gelehrten in 2 Lager geteilt. Viele Professoren verlassen Paris und viele von ihnen kommen jetzt an die neu gegründete Universität nach Köln. Auch aus Heidelberg, wo die Pest wütet, kommen Professoren an die Neugründung nach Köln. Und von Beginn an ist die neu gegründete Universität eine der großen Universitäten im Reich. Wir wissen aus den Matrikeln, dass zu Beginn 850 Studierende eingeschrieben waren, wozu sicher noch einmal 20 oder 30% nicht eingeschriebener Studierender hinzukommen. Und das ist für die damalige Zeit eine große Zahl. Denken Sie daran, dass das Göttingen der 12 Nobelpreisträger in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht mehr als 4.500 Studenten hatte. Das Verhältnis, so hat man ausgerechnet, zwischen Studierenden und Professoren ist 10:1. Und Köln spielt nun von nun an eine große Rolle unter den deutschen Universitäten, die in Prag, Wien, Heidelberg, Erfurt, Würzburg und Leipzig gegründet werden. Die theologische Fakultät der Kölner Universität, die einflussreich war, nicht zuletzt durch den Hintergrund der Kölner Generalstudien. Die theologische Fakultät hielt ihre Vorlesungen in der Aula des Kapitelshauses am Dom. Es wurde die scholastische Tradition geführt, der Thomismus und der Albertismus spielten eine große Rolle. Im 15. Jahrhundert gibt es einen Streit um die Via Moderna oder die Via Antiqua. Soll man die Gelehrsamkeit mit den neuen logischen und sprachphilosophischen Mitteln der Nominalisten führen oder bleibt man auf der realistischen Position der bisherigen Entwicklung? Heinrich von Gorkum, eine der führenden Gestalten an der Kölner Theologischen Fakultät, setzt sich für das Verbleiben beim Realismus ein. Und so wird Köln zu einem Zentrum dieser Schulrichtung. Die Professoren, zu Beginn sind es 9 an der Theologischen Fakultät, sind zum Teil Kanoniker an den Stiftskirchen der Stadt. Und überhaupt ist die Dotierung durch kirchliche Pfründen für die neue Universität eine wichtige wirtschaftliche Grundlage. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts schreibt der Pariser Kanonist Pierre Leroy, in Köln seien die berühmtesten Theologen der ganzen Welt. Eine einflussreiche Gestalt an der Kölner Universität ist Heimericus Acampo. Er ist seit 1422 in Köln. Er liest mit besonderer Intensität Albert und führt Teile seiner Lehre fort. Wir kennen ihn auch als den Lehrer des Nikolaus von Kues, der bei ihm studiert. Und es lassen sich wichtige Einflüsse des Heimericus Acampo bei Cusanus feststellen. Der Einfluss der theologischen Fakultät, der Kölner Theologischen Fakultät, ist europaweit. Besondere Beziehungen pflegt man zu der etwas später gegründeten Universität in Löwen. Die juristische Fakultät war an der Rechtsschule untergebracht, also an der Straße, die heute den Namen an der Rechtsschule hat, also da, wo heute der WDR residiert und wo später dann auch die sogenannte Kronenbörse untergebracht ist. Einer der bekannten Kölner Juristen ist Johannes von Vorburg, der beim Konstanzer Konzil eine wichtige Rolle spielt. Eine ganze Reihe der Kölner Rechtsprofessoren dienen der Stadt als Rechtsberater. Und die juristische Fakultät war besonders einflussreich, weil sie das vorhin erwähnte Kaiserrecht pflegte und vermittelte. Und auf der Basis dieses Kaiserrechts wurden von den Juristen einflussreiche Gutachten verfasst, die in der damaligen Zeit eine hohe Autorität genossen. So holte zum Beispiel 1475 die Stadt Nürnberg ein Rechtsgutachten bei den Kölner Juristen ein, wie sie es mit dem Umgang mit der jüdischen Gemeinde halten solle. Auch die Kölner konsultierten die Juristen und holten Gutachten ein, was die Beziehung zu ihrem Erzbischof betrifft. Es gibt sogar eine Anfrage Heinrichs des VIII. In seiner Ehekausa, die aber von den Kölner Juristen abgelehnt wurde. Die medizinische Fakultät war wie die große Artistenfakultät in einem ehemaligen Beginenkloster untergebracht, das die Stadt zur Verfügung gestellt hatte und das in der Nachbarschaft des Dominikanerklosters an der Stolkgasse lag. Zu dieser Zeit studiert man Medizin anhand von Büchern, so die Schriften des Hippokrates, die Schriften des Galen, aber auch den berühmten Canon Medicinae, das medizinische Lehrbuch, das Ibn Sina, Avicenna latinisiert, verfasst hatte, der große arabische Gelehrte. Die Chirurgie war zu dieser Zeit für Mediziner verboten, das war Sache der Bader. Und auch die Anatomie, die schon in Padua relativ früh gepflegt wurde und die auch die Sezierung von Leichen kannte, wurde in Köln erst relativ spät praktiziert, nämlich etwa um 1480. An der Kölner Medizinischen Fakultät lehrten bedeutende Gelehrte, so zum Beispiel Amplonius von Ratingen, der von 1399 bis 1435 Professor in Köln ist. Und er wurde dadurch bekannt, dass er der Universität in Erfurt, an der er promoviert hatte, seine Büchersammlung testamentarisch vermachte, und das war für die damalige Zeit eine große Menge, nämlich 635 Bände. Das ist heute der Grundstock der berühmten Bibliotheca Amploniana in Erfurt. Die Professoren der medizinischen Fakultät in Köln waren auch praktisch tätig, so als Leibärzte der Fürsten und anderer hochstehender Personen. Und sie wirkten am öffentlichen Gesundheitswesen mit. So wurden sie zum Beispiel herangezogen zur Diagnose von Leprakranken. Eine wichtige Entscheidung, weil von dieser Diagnose abhing, ob man in die eigenen Leprosenhäuser wechseln musste. Man wirkte auch mit bei der Pestdiagnose dieser schrecklichen Krankheit, die im Mittelalter in verschiedenen Wellen die Städte erfasste. Großen Einfluss an der Kölner Universität, hatten die Kollegien und Bursen. Die Kollegien waren ursprünglich Häuser, in denen ein Magister der Artistenfakultät Studierende in einer Hausgemeinschaft aufnahm, gewissermaßen einer Familia, und in der die Studierenden nicht nur untergebracht waren, sondern in denen sie auch zusätzlichen vorbereitenden oder repetierenden Unterricht bekamen. Neben den Kollegien gab es sogenannte Bursen, in denen man quasi klösterlich lebte, Studierende und Magistri unter einem Dach, und in denen auch ein Teil der Studien abgewickelt wurde. Am bekanntesten wurde die Kronenburse der Juristen an der Rechtsschule, aber es gab auch, nicht weniger bekannt, die Montanerburse unter Sachsenhausen, die auf Heinrich von Gorkum zurückgeht, oder die Laurentianerburse, an deren Anfang Heimericus a Campo steht. Und im 15. Jahrhundert hatte sich daraus ein Kreis von Hauptbursen gebildet. Wie man sich das vorzustellen hat, das können Sie leicht erkennen, wenn Sie sich das heutige Bild englischer Universitäten vor Augen führen, wie etwa Oxford oder Cambridge, in denen ein wesentlicher Teil des Universitätslebens in den Colleges stattfindet. Und die Universität ist gewissermaßen das Dach, der Zusammenschluss, die Gemeinschaft der Lehrenden und Studierenden. Die als Köln 1797 Teil der Französischen Republik wird, endet auch die Zeit der 1388 gegründeten Universität. Denn in der neuen Französischen Republik gibt es keine Universitäten mehr, sondern ein neues Bildungssystem, das in Primar-, Zentral- und Spezialschulen gegliedert war. Und die Universität wurde in Köln zugunsten einer Zentralschule geschlossen. Und wie Sie wissen, entstand dann erst 1920 die neue Kölner Universität, an deren Anfang die Wirtschaftshochschule steht und eine medizinische Hochschule. Doch wie Sie hier an der Statue Alberts des Großen vor der heutigen Kölner Universität sehen, es ist die Statue, die Gerhard Marx geschaffen hat. Wie Sie an dieser Statue sehen, geht die Universitätstradition in Köln, die Wissenschafts- und Forschungstradition in Köln, zurück bis mindestens auf diesen Mann, der nicht nur das Kölner Generalstudium gegründet hat und damit am Anfang der universitären Entwicklung von Wissenschaft und Forschung in Köln steht, sondern der im europäischen Bildungssystem insgesamt eine entscheidende Rolle eingenommen hat. Denn in der Auseinandersetzung mit der neuen aristotelisch-arabischen Wissenschaft hat er sich dafür eingesetzt, sie kritisch zu rezipieren, sie nicht abzuweisen oder links liegen zu lassen. Was das für unsere Kultur bedeutet, können Sie daran erkennen, dass der andere Teil der Christenheit, nämlich der oströmische, der sich um Byzanz gruppierte, diese Entwicklung in die Aneignung der Wissenschaft als Teil der Kultur nicht mitgemacht hat, sondern beim alten spätantiken Bildungskonzept der sieben freien Künste blieb. Und bis heute sind in den Ländern dieses Kulturbereiches die Wissenschaft eine entsprechend geringe Rolle. Ähnliches gilt erstaunlicherweise für den islamischen Raum, nachdem die Lateiner von den islamischen Gelehrten die neue Wissenschaft gelernt haben, ist in den islamischen Ländern selbst diese Tradition nicht fortgesetzt worden, sondern man kehrte zur alten Tradition der Koranauslegung zurück. Es ist der lateinische Westen, der Bildung durch Wissenschaft zu einem Bestandteil seiner Kultur gemacht hat. Und dass dies in der Mitte des 13. Jahrhunderts sich durchgesetzt hat, ist ganz wesentlich Albert zu verdanken. Wir stehen heute vor der Frage, die nicht unwichtig ist, wie wir in Zukunft mit Wissenschaft umgehen wollen, ob wir sie als eine bloße Ressource betrachten, als ein Instrument für diese oder jene nützlichen Zwecke, oder ob wir die Wissenschaft betrachten als einen Erkenntnisweg, so wie Albert sie verstanden hat, einen Weg, durch den der Mensch wissend wird, durch den er ein neues Verhältnis zu sich selbst einnimmt und damit auch in seinem Verhältnis zu Welt und Gott in anderen Dimensionen denkt. Ob wir diese Tradition von Bildung, Wissenschaft und Forschung fortsetzen, wird nicht wenig von der Entwicklung der nächsten Jahrzehnte abhängen. Deshalb ist es ganz gut, dass wir uns an die Anfänge und die mittelalterliche Entwicklung erinnern. Vielen Dank.